Wie immer spürte ich diese Mischung aus Erwartung und Vorahnung. Noch überwog eine freudige Spannung. Wenn eines Tages die Angst überwiegen sollte, würde ich aufhören. In ein paar Monaten hatte ich meine kleine, feine Wohnung abbezahlt. Und was ich auf die hohe Kante gelegt hatte, sollte für ein paar Jahre reichen. Ich überprüfte den Inhalt meiner Handtasche. Außer einem falschen Führerschein und einer Kreditkarte auf den gleichen falschen Namen nahm ich keine Papiere mit. Ich war gerüstet für alle Fälle. War ich aufgeregter als sonst? Nein, das bildete ich mir nur ein. Ich holte mein mitternachtsblaues BMW-Cabrio aus der Tiefgarage und steuerte es durch die Stadt Richtung Autobahn. Nicht mal eine Viertelstunde später verließ ich die A57 und fuhr auf der Landstraße durch die flache Rheinebene. Es hatte aufgehört zu regnen, ein schwerer Duft von feuchtem, warmem Gras und Lindenblüten hing in der Luft. Ich parkte am Rheindamm auf dem großen Parkplatz vor dem Rheintor, dem wuchtigen, kantigen Stadttor des mittelalterlichen Städtchens. Pünktlich um 8 war ich am Ort meiner Verabredung. Im Gartenlokal des Hotels saß nur ein Mann allein, mit dem Rücken zu mir. Ich sah die rote Rose auf dem Tisch. Ich hasse rote Rosen, diesen langstieligen Kitsch. Ich sehe sie dauernd, weil den meisten unserer Kunden nichts anderes einfällt als unverfängliches Erkennungszeichen. Ich tippte ihm leicht auf die Schulter und er drehte sich zu mir um. Ein gut gekleideter Mann, distinguiert, wie man so sagt, Ende 30, schlank, dunkelhaarig. Aber sein Gesicht war zu glatt, um wirklich attraktiv zu sein, der Mund ein wenig zu verkniffen, die Augen kalt und jetzt auch misstrauisch. Aber verständlich in dieser Situation. Ich atmete tief durch, dennoch konnte ich ein leichtes Zittern kaum unterdrücken. Ich kannte ihn. Ich wartete darauf, wie er das Spiel eröffnete. Oktober nach Florenz gekommen, um nach verschwundenen Bildern zu suchen, nicht nach einem verschwundenen Bruder. Sie wohnt bei Elena, nicht nur ihre Namensschwester, sondern auch eine langjährige Freundin, eine der wenigen, denkt sie. Sie hat schon mal bei Elena gewohnt, vor mehr als 20 Jahren. Zwei winzige, sonnenhelle Zimmer im Dachgeschoss einer maroden Villa hatten sie sich geteilt, mit einer noch winzigeren Loggia, zwei Stühle und einen kleinen Klapptisch konnten sie gerade stellen, aber mit einem einzigartigen Blick über den Arno auf die Stadt. Damals waren sie beide Studentinnen an der Accademia di Belle Arti Firenze gewesen. Nun sitzen sie in einer Trattoria im Santo Spirito-Viertel. Elena unterrichtet heute Kunst an einem Gymnasium in Florenz und Helen versucht sich nach den Jahren, die sie in der Toskana gelebt hat, nun in Deutschland als Privatdetektivin. Sie erzählt Elena von ihrem ersten Fall. Zusammen mit einem Kommissar, Hubertus Wagenbach, hat sie den Mord an einem Weinkritiker aufgeklärt. Naja, ich habe natürlich eine Menge von Hubertus gelernt, aber anscheinend habe ich auch eine gewisse Begabung für private Ermittlungen, meint sie abschließend. Für einen Augenblick gönnt sie sich einen sehnsüchtigen Gedanken an Hubertus. Sie will ihn wiedersehen. »Ich habe eine Bitte«, sagt Elena. Sie schenkt Helen den letzten Rest Rotwein ein und gibt dem Kellner ein Zeichen. Mein Bruder ist jetzt seit mehr als 16 Jahren verschwunden. Dario, Elenas jüngerer Bruder, war an einem Tag im Dezember verschwunden, spurlos. Helen erinnert sich an Elenas verzweifelte und vergebliche Suche. Über Jahre hatte sie für viel zu viel Geld ein Detektivbüro engagiert, weil die Polizei keinen Grund sah, nach einem gesunden, erwachsenen Mann zu suchen. Nichts deutete auf Selbstmord hin, nichts deutete auf ein Verbrechen hin. Das gab es schließlich öfter, dass jemand sich davonmachte, weil er Lust auf was Neues hatte, weil er keine Lust hatte, das jemandem zu erklären. Dario konnte so jemand gewesen sein. Ich möchte, dass du es nochmal versuchst, Dario zu finden, mit deinen Erfahrungen heute. Helen lächelt dem Kellner zu, der ihr und Elena Wein nachschenkt. Der Kellner lächelt zurück. Elena, das ist fast 20 Jahre her. Entweder ist er tot, verunglückt oder an einer Krankheit gestorben. Oder, wenn er noch lebt, dann will er doch wohl einfach nicht gefunden werden. So schmerzhaft das für dich ist, aber... Hör mir erst zu, sagt Elena. Fang noch mal da an, wo er zuletzt gelebt hat. Du weißt, in dieser Landkommune, bei diesen Aussteigern. Elena legt ein Foto auf den Tisch. Es zeigt Dario, lachend, mit nacktem Oberkörper, sitzt er auf einem altmodischen Traktor, 20 Jahre jung und gut gelaunt. So hatte sie ihn auch kennengelernt damals in Florenz. Nicht der Typ, den man auf einem halb verfallenen Bauernhof vermutete, mit einer Gruppe genügsamer Selbstversorger. Doch da war er gelandet. Im Hintergrund des Fotos sieht Helen eine typisch toskanische Casa Colonica, zwei Stockwerke hoch, mit rechteckigem Turm und einer Loggia mit breiten Rundbögen. Ein paar dürre Sträucher kümmern am Haus entlang, davor häuft sich Erdaushub von einem Graben und ein Wirrwarr verrosteter landwirtschaftlicher Gerätschaften. Dahinter erkennt sie verwilderte Terrassenfelder und zerzauste Olivenbäume.
Dreaming 10,000 dreams, and it doesn't seem to be a lie. I've been dreaming 10,000 dreams, and it doesn't seem to be a lie. Well, I try so hard to wake up, but God intend to pull me deep
down. Es war Zufall, dass Herr B. vor Leons Kamera geraten war. Weder er noch sonst jemand hatte bemerkt, wie Leon im Trubel der Silvesterfeier dieses Foto gemacht hat. Hätte Herr B. erfahren, dass sein Bild nun in einer Ausstellung zu sehen ist, hätte er sofort etwas dagegen unternommen, denn Herr B. scheut Öffentlichkeit jeder Art. Herr B. lebt sehr zurückgezogen in einer kleinen Stadt, in einer kleinen Straße, wie es so viele gibt in deutschen Kleinstädten. Man kann sie kaum voneinander unterscheiden in ihrer kleinbürgerlichen Ordnung und Sauberkeit. Die Fenster sind blank geputzt, die Gardinen immer zugezogen, der Vorgartenrasen akkurat gestutzt und die Mülltonnen quellen nie über. Herr B. feiert keine lauten Partys, hält keine rücksichtslosen Haustiere und hat keine wechselnden Beziehungen. Sein Wagen, bescheidene Mittelklasse, ist immer gewaschen und steht abends in der Garage. Überdies ist Herr B. höflich, hilfsbereit und zurückhaltend, jemand, den man in solchen Straßen gern zum Nachbarn hat. Ein wenig irritierend ist allerdings, dass man so wenig über ihn weiß und gern genaueres über ihn erfahren möchte, womit er seinen Lebensunterhalt verdient, ob er überhaupt arbeitet und was und wo. Auch über seine familiären Verhältnisse äußert sich Herr B. nie, ob er mal verheiratet war, verwitwet ist oder gar geschieden, oder ob er irgendwo eine kleine Freundin hat oder gar einen Freund. Nein, also ich bitte Sie, unmöglich, so ein reizender Herr, immer gepflegt und korrekt, die ganze Erscheinung beige und dunkelblau und grau gekleidet, geputzte Schuhe, eine elegante Aktenmappe unter dem Arm, wenn er zu irgendwelchen Terminen unterwegs ist. Aber man darf doch ein wenig neugierig sein. Persönlichen Fragen weicht er aus, und so bleibt Herr B. auch nach all den Jahren, die er nun in der Stadt lebt, etwas Geheimnis umwittert. Guten Tag, Herr B., grüßen die Nachbarn. Herr B. grüßt höflich zurück. Er ist auf dem Weg zu einem Spaziergang im Park an diesem schönen Tag im Herbst. Herr B. wird in diesem Herbst sterben, im späten Oktober.
Train.